Ich würde gleich mehrere Fragen stellen.
Dann gehen wir da in Wiki.
Genau.
Deutsch oder Portugiesisch?
Deutsch. Ja, Bischof. Ja, noch ein bisschen.
Weil da bin ich nämlich mit den Deutschen was macht. Aber es ein.
So, erst einmal zu dem jetzt unmittelbar ein Ereignis, wo Sie gerade dabei waren, in der Kathedrale Santa Sé mit dem Papst. Da hat ja der Papst eine große Ansprache gehalten, ja, wo er sehr viele, ja auch, sagen wir mal, Probleme angesprochen hat in der Kirche. Was ist so Ihr Eindruck?
Ich muss jetzt erst einmal reflektieren, meditieren, weil es sind so viele Themen angesprochen worden. Ich glaube, man braucht, jeder Bischof wird wirklich einige Zeit brauchen, um drauf zu kommen. Ich fühle mich jetzt natürlich wieder mal frei. Ich habe das Recht zu gehen und zu kommen, ohne begleitet zu sein, es sei denn von den Bischöfen und von den Journalisten. Aber andererseits, wenn ich in Altamira bin und in Pará, dann mache ich keinen einzigen Schritt außerhalb der Türe. Ich habe eigentlich nur meinen Freiraum noch in meinem Zimmer, in meinem Büro, wo ich arbeite. Und das ist nicht eine Entscheidung, die ich selbst gefällt habe oder eine Bitte, die ich an die Regierungsstellen, an die Behörden geschickt habe, sondern nach dem, was passiert ist, hat die Regierung einfach beschlossen, dass ich rund um die Uhr bewacht bin, weil die Behörden sich verantwortlich fühlen für die physische Integrität des Bischofs am Xingu. Wie lange das dauern wird, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist interessant zu wissen, warum das so gekommen ist. Weil das ist ja nicht alle Jahre so gewesen. Es ist ja erst ungefähr seit einem Jahr, hänge ich so drin. Der Grund ist praktisch der Mord an Schwester Dorothy, weil ich seit ihrem Mord es nicht unterlassen habe, dafür einzutreten, dass die Ermittlungen wirklich weitergeführt werden. Und zwar auf einer breiteren Basis. Weil die Leute, die bis jetzt angeklagt worden sind oder zum Teil im Gefängnis sitzen, die sind nicht die einzigen. Und ich weiß, wovon ich spreche. Es gibt viel mehr Leute, die damit verbunden sind. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass noch viel mehrere direkt damit verbunden sind, aber indirekt verantwortlich sind für dieses Ambiente, das da geschaffen worden ist. Ein Ambiente des Hasses und der Verleumdung und der Diffamierung und so. Und da weiß ich, da sind natürlich höhere Leute eben damit verbunden, die damals gesagt hatten, diese Schwester ist eine Provokation oder solche Dinge mehr. Oder einer beim Wahlkampf auf die Bühne gestiegen ist und gesagt hat, wenn ich gewählt werde, wird die Schwester tanzen. Und natürlich wissen die Leute, dass der Bischof so irgendetwas wie ein lebendes Archiv ist. Und darum haben diese Leute Angst. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass von dieser Richtung her die Drohungen kommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist im Zusammenhang mit einem Riesenprojekt, einem Mammutprojekt, das heißt Belo Monte, vielleicht habt ihr davon gehört, das ist ein Riesenkraftwerk, das da gebaut werden soll, ohne Rücksicht auf die Situation der Mitwelt und auf die Situation der Indios. Und da bin ich von vornherein dafür, dass das Volk angehört wird, dass nicht etwas entschieden wird über unsere Köpfe hinweg, sondern dass wir auch mitreden dürfen. Und dieses Projekt wird von Wissenschaftlern als undurchführbar bezeichnet und bis heute hat Elektronorte keine einzige Antwort zu diesen wissenschaftlichen Erwägungen gegeben. Aber ich habe da richtige Referenten, die an der Universität in Campinas wirken und auch an der staatlichen Universität, an der Bundesuniversität in Pará. Also es sind nicht Leute, die einfach sagen, ich bin dagegen, weil man da was macht. Und da hat es natürlich Leute gegeben, die meinen, mit diesem Kraftwerk kommen unendliche Summen von Geld nach Altamira. Die erwarten sich da einen riesigen Boom. Und die haben natürlich damit gespürt, dass ich ihnen einen Strich durch die Rechnung machen kann, weil ich dieses Projekt bezweifle. Und so haben sie begonnen, den Bischof auch zu diffamieren und gesagt, ich sei gegen die Entwicklung. Ich wolle nichts anderes als Amazonien in Gips legen. Ich kann natürlich beweisen, ich bin 42 Jahre in Amazonien und was wirklich an Entwicklung passiert ist, ohne dass ich mich da jetzt übertreibe, was an Entwicklung wirklich geschehen ist in Altamira, das hat mit der Prälatur was zu tun. Wir haben sogar eine Riesenfavela haben wir verhindert in Altamira. Also mit diesen Dingen kommen sie an mich nicht heran. Aber das geht natürlich weiter. Leute, die mich nicht kennen oder kaum kennen, die machen mir die Hölle heiß. Und es gibt dann in den Zeitungen schon einen Artikel, beispielsweise am 5. Juni, wo einer gesagt hat, Leute wie ich müssen eliminiert werden. Und der dritte Punkt, warum das so gekommen ist, ist eine Bande, die Kinder und Schulmädchen sexuell missbraucht hat. Die haben die Kinder praktisch abgefangen von der Schule, auch von unserer Schule, und haben sie dann angelockt. Und da haben diese Mädchen missbraucht und sogar DVDs produziert. Und das ist eine grausame Geschichte gewesen. Die Eltern sind natürlich dann zu den Behörden gegangen, haben nichts erreicht. Und natürlich, wenn man da nichts erreicht hat, der Bischof ist immer da. Und ich habe dann die Geschichte praktisch übernommen und habe dann dem Justizminister und dem Minister für die Menschenrechte einen Brief geschrieben und habe selber 4 Stunden lang Zeugnis abgegeben vor der Polizei, alles, was ich gewusst und erfahren habe. Ich habe natürlich keinen Namen von den Leuten gesagt, die mir das gesagt haben, weil ich muss die Leute schützen. Aber damit wurden natürlich Leute in Altamira, die von der höheren Schicht sind, der Prozess jetzt gemacht. Einige waren monatelang flüchtig. Andere wurden ins Gefängnis gesetzt und es war natürlich kein Geheimnis mehr, dass da der Bischof dahinter steckt. Und da war es ganz krass natürlich. Die haben einen richtigen Hass entwickelt. Aber das ist die andere Seite, das ist eine Mafia, die eigentlich von wenigen Leuten, mit wenigen Leuten belegt ist. Aber das Volk ist, das darf ich sagen, auf meiner Seite und da habe ich absolut keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil, seit diese Dinge so gekommen sind, haben mir unsere Leute mit viel Zärtlichkeit die Unterstützung bewiesen. Es gab Dinge, ich kam nach Altamira und bei der Zelebration des Gottesdienstes sah ich an der Hinterwand der Kirche ein dickes, großes Transparent, wo draufsteht, Tom Erwin, wir lieben dich. Oder in einer anderen Pfarrei bin ich hingekommen und am Schluss, vor dem Schlusssegen, kam eine Frau an und nimmt mir das Mikrofon aus der Hand und sagt, mach dir keine Sorgen, wir stehen auf deiner Seite, wir lieben dich alle. Natürlich ist es nicht sehr einfach. Ich darf nicht sagen, dass ich mich bereits damit abgefunden habe, weil es ist nicht einfach, immer von zwei Personen begleitet zu sein, inklusive auch in den kleinen Kommunitäten. Aber die haben sich in der Zwischenzeit so eingependelt, dass sie diskret sind. Wenn ich in eine Gemeinde weit, weit weg hinkomme, dann tragen sie mir sogar einen Messkoffer und so. Das ist herrlich. Aber es ist ein Einschnitt ins Leben. Manchmal machen sie auch nach dem Gottesdienst, diskutieren sie die Predigt und sagen das, was ihnen gepasst hat und solche Dinge. Das ist dann eigentlich ganz interessant. Ich sage immer, es gibt kein Ordensmann und keine Ordensfrau, die dreimal am Sonntag am Gottesdienst teilnimmt. Das ist sehr, sehr selten. Das gibt es vielleicht. Aber meine Militärpolizisten, die haben dreimal am Sonntag haben die Gottesdienst.
Ich wollte jetzt gerade nochmal auf Dorothy Stang kommen. Ich war neulich in Aparecida und habe gesehen, dass in dem Inneren der Basilika, da gibt es einen Fries mit Frauen, wo, nachdem sie umgebracht wurde, sie tatsächlich noch hinzugefügt wurde, eben als ein Beispiel. Glauben Sie, dass die Konferenz in Aparecida jetzt, die ja natürlich ganz Lateinamerika und Karibik im Blick hat, aber dass da schon Impulse jetzt auch für in diese Richtung kommen können?
Ich bin ja selber Delegierter. Also ich werde natürlich in diese Richtung alles und jedes unternehmen. Und ich glaube auch, ich bin Delegierter, weil ich von Amazonien bin. Die Bischöfe von Brasilien haben mich deswegen gewählt, weil ich hier in Brasilien bekannt bin für meinen Einsatz für die Mitwelt in Amazonien. Aber wenn ich von Mitwelt spreche, dann möchte ich bewusst auch sagen, das ist die Welt, das ist das Heim, das ist das Haus, das ist die Heimat von diesen Völkern. Also man kann nicht nur von der Mitwelt reden, von Flora und Fauna, und die Völker, die dort leben, ausschließen. Die Völker in Amazonien können nur überleben, wenn diese Mitwelt garantiert wird. Und das werde ich vorbringen, ganz hundertprozentig. Und natürlich auch das vergossene Blut in Amazonien. Und dort ist leider Gottes nicht die einzige. Ich könnte mehrere Fälle erzählen von Leuten, die ich persönlich gekannt habe. Familienvater, der nachts um 3 erschossen wird, weil er genau dasselbe verteidigt hat wie die Dorothy. Dema hieß er, Ademir Federici, der ist ein Migrant gewesen, also die ganze Familie ist migriert von welchem Bundesstaat und sind nach der Transamazonika. Und er hat wirklich sich eingesetzt für Amazonien. Und ich sage immer, es ist die größte Perversität, die sich eine Generation leistet, wenn sie nicht an die Kinder und Enkelkinder denkt. Wenn sie nur lebt auf Saus und Braus, auf Teufel komm raus, Gott sei Dank, meine Welt ist heil. Was nachher kommt, das interessiert mich nicht, da lebe ich nicht mehr. Das ist pervers. Es gibt viele Leute, die dieselbe Sprache sprechen und die deswegen erschossen worden sind oder umgebracht worden sind. Die Dorothy ist ein Fall, natürlich, weil sie Nordamerikanerin war und eine Ordensschwester, am nächsten Tag hat das Japan schon gewusst, nicht nur die Vereinigten Staaten. Über ein Thema redet kaum wer, obwohl er wirklich, seine Frau ist Witwe und 2 Kinder, Minderjährige. Und der wurde im 2001 wurde er erschossen. Aber es gibt noch andere Fälle. Und ich glaube, das muss auch hereinkommen. Das sind Martyrer. Das sind, man spricht oft, ob das im Sinn, klar, er ist nicht Märtyrer geworden, weil er das Glaubensbekenntnis deklamiert hat. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Das war, wurde ja nicht erschossen, aber er hat auf der anderen Seite hat er die Schöpfung Gottes, an die er glaubt, hat er verteidigt, weil er gesagt hat, so geht es nicht weiter. Und da waren natürlich vielen Leuten wieder ein Dorn im Auge, der wurde erschossen. Und dann, es gibt so viele andere. Ich glaube, das muss auch kommen. Dann ein drittes, denke ich, der Papst hat das auch angesprochen mit den Sekten. Er hat leider, weiß nicht, ob ich das so sagen kann, leider hat er kein Wort über die kleinen Gemeinden. Das ist unsere Erfahrung, die kleinen Basisgemeinden. Das ist unsere Erfahrung in Amazonien. Und ich glaube, der beste Weg, diesen Leuten Heimat zu geben, ist die kleine kirchliche Basisgemeinde. Da bin ich heute noch überzeugt davon. Da darf ich auch sagen, ich weiß, wovon ich spreche. Weil in meinem Gebiet gibt es an die 800. Und wo diese Gemeinden in allen Dimensionen funktionieren, also in der samaritanischen mit Dimension der gegenseitigen Hilfeleistung, in der prophetischen Dimension, das bedeutet, dass ich hinterfrage, warum Armut ist. Armut ist kein Schicksal, Armut wird gemacht, jemand trägt Verantwortung. Man muss hinterfragen, warum ist diese Familie arm geworden? Warum? Weil sie vertrieben worden ist, weil sie versklavt worden ist, weil man ihnen den anständigen Lohn nicht bezahlt hat und. Und das sind Fragen, die wir uns stellen in der Gemeinde. Dann auch die kontemplative Dimension, die zelebrative, die betende Dimension, wenn diese zum Tragen kommt. Und natürlich die familiäre, wir kennen einander, wir gehören zueinander. Und die missionarische, wenn die zum Tragen kommt, da hat jede Sekte den Boden verloren.
Der Papst hat ja gesagt, dass er ja den Grund für den Erfolg der Sekten in der mangelnden Glaubensunterweisung liest. Also es ist zu wenig Glaubenswissen da und hat vor allen Dingen die Bischöfe ja in die Pflicht genommen als sozusagen Verantwortliche für die Katechese.
Ja, ich bin natürlich absolut dafür, dass eine Katechese so weit geht, dass die Leute wissen müssen, worum es geht. Aber es geht nicht um das intellektuelle Wissen. Benedikt XVI. Hat das auch ganz klar formuliert, dass am Anfang von jedem Christentum steht nicht irgendein Paket, sondern eine Begegnung, ein Du. Ich glaube nicht nur an etwas, sondern ich glaube an dich. Mein Glaube geht auf ein Du zu und das Du antwortet. Und das ist das Wunderbare, dass wir mit Gott in dieser Beziehung, dieser persönlichen Beziehung leben können. Aber diese Beziehung, diese Begegnung mit Gott, die muss natürlich geschaffen werden, muss eine Grundlage haben. Das ist hundertprozentig wichtig. Und dass die Leute natürlich auch über ihren Glauben informiert sein sollen. Dass sie nicht bei jeder Diskussion, wo irgendwas wie ein Sektierer daherkommt, einfach am Boden zerstört da liegen. Das geht ja nicht. Das sind immer dieselben Schmähs, möchte ich beinahe sagen, die da angebracht werden, dass die Katholiken die Figuren anbeten. Das ist alles kompletter Unsinn. Aber die Leute sind oft jetzt beginnen zu zittern, weil sie nicht die nötige Hintergrundinformation haben, wie sie da antworten können. Auf der anderen Seite will der Papst sicher nicht, dass wir in eine Apologetik gehen, aber dass wir mehr wissen sollen, das finde ich schon wichtig. Die Katechese hat immer die zwei Seiten, oder das Leben, das hat er auch gesagt. Glauben und Leben, die können nicht getrennt werden. Die Katechese, die Kinder oder die Erwachsenen oder die Jugendlichen, die in der Katechese sind, die haben ja ihr Leben. Und das Leben soll von ihrem Glauben orientiert sein. Das wollte eigentlich der Papst sagen.
Jetzt waren ja auch noch ein paar andere Punkte drin, also was weiß ich, zum Beispiel Priesterbild, also verschiedene Punkte, wo der Papst ja auch doch wirklich den Finger in die Wunden gelegt hat. Würden Sie sagen, wird man jetzt darüber diskutieren unter den Bischöfen Brasiliens und unter der Kirche?
Ich denke schon, aber das ist die erste Ansprache gewesen. Und ich warte jetzt auf die Aula Inaugural, also auf die Eröffnungspredigt oder Ansprache, die der Papst in Aparecida machen wird. Aber ich denke, dass diese Rede von den brasilianischen Bischöfen ganz klar schon die Richtung angegeben hat. Und dass das natürlich dann eine Diskussion vom Zaun bricht, die bis zum 31. Mai geht und darüber hinaus, da bin ich überzeugt davon. Da bin ich überzeugt davon. Aber ich denke im positiven Sinn.
Mit Blick auf unsere Hörer in Deutschland, Österreich und der Schweiz, dass der Papst jetzt seine erste Interkontinentalreise nach hier gemacht hat, ist ja auch ein Zeichen. Damit will er etwas deutlich machen. Und ich glaube, dass auch sozusagen das Ganze ja auch eine Botschaft über dieses Land hinaus hat, also auch nach Hause sozusagen zu uns. Was glauben Sie, ist das für eine Botschaft für die Leute in Europa?
Also ich finde die Geste eigentlich wunderbar, dass er zuerst dieses große Land, kontinentale Land, in dem die Mehrheit Katholiken sind, besucht hat. Vielleicht ist es auch ein Impuls gewesen für diese Kirche, die an und für sich lebendig ist. Ich möchte jetzt nicht über meine Heimat herziehen oder sagen, die Kirche ist nicht mehr so lebendig. Aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass, wenn man Vergleiche zieht mit Lateinamerika und dem alten Europa, dass da schon himmelweite Unterschiede bestehen. Es gibt viel Einsatz in Europa und ich bin ja immer dankbar, wenn ich diese Leute sehe, wie sie sich trotz allem für ihre Kirche einsetzen und in ihrer Kirche die Heimat finden. Auf der anderen Seite haben wir die Jugend hier. Also ich glaube immer noch daran, dass die Jugend da ist. Ich meine, meine Begegnung mit der Jugend in meiner Diözese ist für mich immer etwas Erhebendes. Klar, es sind nicht alle Jugendliche da, aber es gibt junge Leute, die in diesen kleinen Gemeinden tatsächlich etwas tun. Und vielleicht ist diese Geste, dass der Papst erst daherkommt, auch ein Aufruf, geht's euren Weg weiter. Und vielleicht schwappt dann auch irgendwas wieder auf das alte Europa über. Es geht ja nicht, dass wir kopieren in Europa, aber einige Denkanstöße, meine ich, könnten von Lateinamerika auch für Europa übrig bleiben.
Stichworte?
Stichwort wäre die Option für die Armen und die Mitwelt, diese zwei. Und da müsste natürlich auch in Europa wieder versucht werden, eine Form, möchte ich sagen, von Basiskirche zu schaffen. Es ist ganz anders in Europa. Bitte ja nicht sagen, in Brasilien, in Amazonien funktioniert das, so machen wir das in Europa. Also nein, das ist Unsinn. Aber mal hinterfragen, wie steht es mit dem Dienst oder mit der Frau und dem Mann in der Kirche? Wenn ich Ihnen sage, dass von den 800 Gemeinden in meiner Diözese mindestens 2/3 von Frauen geleitet werden und sehr gut von Frauen geleitet werden, dann ist das vielleicht auch etwas, was uns nachdenklich macht. Und dass die Frauen das ehrenamtlich tun. Dass man dann nicht gleich sofort sagt, du, was bekomme ich da dafür? Sondern sie sind einfach da, weil sie sagen, das ist mein Auftrag, das ist meine Verantwortung in der Taufe und in der Firmung begründet. Und solche Dinge passieren hier noch.
Was, nochmal zurück zu Amparecida, was wünschen Sie sich von dieser Konferenz?
Ich wünsche mir wirklich, dass erstens einmal die Gesichter der Armut identifiziert werden. Vor 15 Jahren in Santo Domingo gab es einen riesen Absatz über die Gesichter der Armen. In 15 Jahren hat sich viel verändert. Dann Punkt 2, was noch viel zu wenig zum Tragen gekommen ist, ist die Mitwelt. Die Theologie der Schöpfung. Und da glaube ich, dass Aparecida einfach etwas tun muss. Wir können nicht auf den abgefahrenen Zug einfach hinten nachrennen. Oder vielleicht noch das letzte Trittbrett erwischen. Dass der Papst ein offenes Herz hat für unsere Situation in Amazonien, das hat er bewiesen. Weil gerade bei den jungen Leuten, das Erste, worüber gesprochen hat, war tatsächlich die Situation in Amazonien. Die Verteidigung der Menschenrechte und die Situation in Amazonien. Und das finde ich eigentlich interessant, weil in meinen Vorträgen, die ich halte, oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, sind immer nur junge Leute. Die jungen Leute, die sind heute sehr, sehr besorgt um ihre Zukunft. Weil die alten Hasen in Amazonien, die denken hinter nach uns die Sintflut. Aber die jungen Leute, die heute 10 Jahre sind, 15 Jahre, die lassen sich einmal die überlegen sich einmal, wie schaut das aus in 20 Jahren, wenn wir so im richtigen Alter sind. Und da ist es eben furchtbar, wenn ich sagen muss, wenn es so weitergeht wie heute, gibt es in 30 Jahren das Amazonien nicht mehr. Das wird Steppe. Und ich weiß, wovon ich rede. Und die jungen Leute sind eben heute sehr offen, auch für diese Fragen und sind sehr kritisch. Und da glaube ich, ist der Papst ausgerechnet mit den jungen Leuten darüber spricht und nicht nur mit den Bischöfen. Unser neuer Präsident hat sich bedankt. Übrigens hat er $200.000 flüssig gemacht für Amazonien. Und das ist eine Geste, die an und für sich respektierlich ist. Für uns ist das eine theologische Angelegenheit. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer. Er ist Vater, weil er Schöpfer ist, weil er allmächtig ist. Oder er ist Schöpfer, weil er zugleich Vater ist. So in die Richtung. Man müsste das einfach neu überdenken. Und da glaube ich jetzt, auch die Klimaveränderungen, die da im Gange sind, vielleicht ist das auch ein Aufrütteln der Lateinamerikas, dass wir was zu sagen haben. Ich möchte noch einmal sagen, ich verstehe Ökologie heute wirklich im ursprünglichen Sinn des Wortes, vom Griechischen her. Logie, Logos, das ist ja also das Wort oder die Wissenschaft, aber Eko, das Ökologie, das kommt von Oikos oder Oikia und meint das Heim. Und ein Heim gibt es nicht, wenn nicht Menschen drin sind. Dann ist es ein Haus oder ein Unterstand. Bei uns geht es nicht um einen Unterstand, sondern es ist die Heimat dieses Volkes oder dieser Völker. Und da möchte ich einfach ganz klare Zeichen setzen. Wir sind verantwortlich im Namen Gottes, verantwortlich für diese Schöpfung, für diese wunderbare, für diesen letzten Rest, beinahe sage ich, des Paradieses, das Gott in Amazonien geschaffen hat. Und können einfach die tatenlos zuschauen und sagen, wenn irgendeine Regierung in einer megalomanischen Anwandlung ein Projekt konzipiert, damit sagen, das größte, das zweitgrößte Projekt dieser Art auf der Welt, auf dem Planeten Erde. Und alles geht praktisch zugrunde. Die Leute, die entlang des Flusses wohnen, die werden, ich weiß nicht wohin, umgesiedelt. Altamira hat heute 100.000 Einwohner. Bis jetzt weiß das Volk noch nicht, wie weit die Wassermassen diese Stadt unter Wasser setzen würden. Und wo gehen die Leute hin? Na, da wird man sagen, aber mach diese und jene Programme. Nein, ich glaube, wir müssen das überdenken. Und dann ein ganzer Fluss geht kaputt. Das ist nicht ein Flüsschen, das hat 2000 Kilometer Länge und ist ein recht großer Fluss, schiffbar und alles. Und die Leute wohnen seit urvordenklichen Zeiten dort, die Indianervölker sind dort. Die wohnen in ihrem Gebiet, das sogar von der Regierung laut Verfassung abgegrenzt und als solches demarkiert und homologiert wurde. Kann man jetzt einfach sagen, das interessiert uns jetzt nicht, weil wir einfach so ein Projekt haben. Und es gibt Projekte, die sich gebärden, wie wenn die Projekte das Subjekt der Geschichte wären. Und für mich ist es immer, das hat der Papst jetzt auch gesagt, der Mensch schreibt die Geschichte und nicht ein Projekt. Aber ich habe immer den Eindruck, dass man ein Projekt entscheidet und dann auf einmal drauf kommt, Opa, da gibt es ja Menschen. Also müssen wir diese Menschen einer Lösung zuführen und nicht umgekehrt. Und ich glaube auch, also da werde ich mich auch wieder sehr einsetzen dafür, dass man über die Basisgemeinden wieder spricht. Es muss nicht unbedingt jetzt sein, dass man jetzt Befreiungstheologie und so, nebenbei gesagt, ich glaube immer noch an die Befreiungstheologie, an die biblische. Weil für mich ist die Befreiungstheologie biblisch und ich kann das aus meiner Erfahrung ableiten. Ich bin 42 Jahre oben und bin 27 Jahre beinahe Bischof. Wie oft hat mir dieses Wort im Exodusbericht praktisch erschüttert, wie Gott selber zu seinem Volk sprach, ich habe gesehen das Elend. Ich habe gehört den Schrei meines Volkes und ich weiß um die Situation. Und deshalb bin ich herabgestiegen, um dieses Volk aus dem Sklavenhaus Ägyptens zu befreien. Das ist Befreiungstheologie, die ist biblisch. Also wir glauben an einen Gott, der mit uns geht. Über Ströme und lauernde Klippen bis vorüber die Nacht. Wie der Newman das so wunderbar gesagt hat. Und im Morgenlicht Engel mir winken, ach, ich habe sie längst geliebt, nur vergessen für kurze Zeit.